Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf das glückliche Los des Ausgewähltseins Professor Dr. Daniel Martin Feige. Fantastisch. Ja, weil er war zu Gast. Er ist Professor der Philosophie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, hat außerdem in der Vergangenheit mal Klavier in den Niederlanden studiert, war eine Zeit lang regelmäßiger Gast in einer meiner liebsten Jazzkneipen, sag ich mal, Jazzbars hier in Hamburg, und er hat ein ganz großes Herz für Videospiele, und das bricht sich Bahn nicht nur in der gefüllten Festplatte, wie ich erfahren durfte, sondern auch in der Tatsache, dass Daniel Martin Feige Mitherausgeber oder Herausgeber immer mal wieder ist unterschiedlichster Bücher, Autor ebenfalls, die sich drehen um Spiele und Spielkultur. Zuletzt war es dieses phänomenale und interessante Buch Computerspiele 50 zentrale Titel, in denen er gemeinsam mit Rudolf Inderst rund 50 Autorinnen und Autoren eingeladen hat, über wichtige Spiele der Spielegeschichte zu schreiben. Zu diesem Buch sind mittlerweile 2 Folgen bei OKCOOL erschienen, in denen ich jeweils diese Autorinnen, Autoren, einige von ihnen zumindest, einlade und mit ihnen über ihre Beiträge für das Buch schreibe. Dazu gehören Wolfgang Walk, Aurelia Brandenburg, Lena Falkenhagen, ganz viele Menschen einfach rund um die Spielebranche und anderswo, die sehr interessante Arbeit leisten und geleistet haben. Und mit diesen Menschen habe ich 2 Podcasts aufgenommen, um über diese Beiträge in diesem Buch zu sprechen. Und so sprang mir auch Daniel Martin Feige immer wieder vor die Podcast-Finte, bis ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt lade ich ihn mal hierher ein, weil er hat so viel Interessantes zu erzählen aus dieser Welt der Philosophie, aus der Welt der Musik und wie in diese beiden Welten dann auch noch Videospiele reinpassen. Ganz fantastisch. Großes Thema übrigens auch Planescape Torment, ein Klassiker, sag ich mal, aus der 2. bis 1,5. Reihe der Spielegeschichte, über das wir in diesem Podcast gesprochen haben und auch nochmal in Zukunft sprechen werden. Da könnt ihr euch drauf freuen, das kann ich an der Stelle mal ankündigen. Es gibt ja bei OKCOOL, oh Gott, Entschuldigung, Kräutertee. Um Gottes Willen. Okay, neue Kraft. Kräutertee in den Hals bekommen, entschuldigt. Es gibt ja diese wunderbare Reihe hier bei OKCOOL namens OKCOOL holt nach. Da hole ich die kleinen und großen Klassiker der Spielegeschichte nach. Aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es Anno 2070, das ich besprechen werde, gemeinsam mit einem ehemaligen Ubisoft-Mitarbeiter, der an diesem Spiel mitgearbeitet hat, an dem Anno-Spiel. Und nach dieser Folge dann, da wird es in ein paar Wochen soweit sein, starte ich meine Nachholaktion zu Planescape Torment, eben diesem Spiel von 1999, das berühmt-berüchtigt ist für seine philosophischen Tiefgänge, dass es als Rollenspiel auch unangenehme Fragen des Lebens stellt. Und da merkt ihr es schon, wer könnte da besser für geeignet sein in der Besprechung als ein Mensch, der nicht nur dieses Spiel selbst mag, sondern eben auch Professor der Philosophie ist. Also fantastisch, da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Reihe, die exklusiv für alle Unterstützerinnen und Unterstützer produziert wird. Deswegen an der Stelle, wenn ihr diese wunderschöne Formatabenteuer hören wollt, dann lade ich euch ein zum Steady-Abo, könnt ihr jederzeit kündigen, kostet euch einen 5 im Monat. Das ist in this economy mittlerweile leider gar nichts mehr. Link in der Podcast-Beschreibung, euch wäre es herzlichst gedankt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen würdet. So. Jawohl, das ist im Grunde das. Wir hatten eine ganz schöne Stunde miteinander. Oh, vielleicht noch eine letzte Sache als kleine Vorwarnung. Ich weiß nicht, man wird es wahrscheinlich ein bisschen merken. Die letzten Wochen waren es in Hamburg, wo ich ja sitze, verdammt schwül. Es war unangenehm, ohne Witz. Ich meine das ganz, ganz ernst. Ich bin raus und war quasi schon eingedampft, bevor ich irgendwas machen konnte. Und das hat sehr an meiner geistigen Verfassung und auch an meiner Konzentrationsfähigkeit gezerrt. Es war wirklich ganz schlimm. Und deswegen atme ich auch zu Beginn unseres Gesprächs hier gleich schwer auf, werde einen ganz furchtbaren Stimmbruchmoment haben und dann fange ich mich. Nur zur Erklärung, es wird ab jetzt wieder besser. Ich gucke gerade auf die Wetter-App. Montag 21 Grad, Dienstag 19 Grad, Mittwoch 19 Grad. Großartig. Ich kann wieder leben. Bis hierhin war es schwierig. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, also, ich würde sagen, wir gehen rein. Herzlichen Dank und viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Professor Dr. Daniel Martin Feige und mir. Es ist alles, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Wetter, an den dicken Wolken am Himmel liegt, aber es ist jetzt schon so eine Uhrzeit, wo man erwarten könnte, Arbeiter-Trude Domschott sei doch mal am Start, aber ich bin heute ein bisschen träge, muss ich sagen. Es liegt nicht an dir, um Gottes Willen, die Zunge freut sich, mit dir sprechen zu können, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Bin ein bisschen, ja, so, Moment, ich mache mir hier kurz noch ein Kerzchen an. Du, und wenn ich das mache, kann ich dich was fragen. Das habe ich so gar nicht vorbereitet, aber es ist aus aktuellem Anlass heraus passiert, weil es mich nach wie vor beschäftigt. Gestern Abend, da müssen wir ganz kurz durch die Anekdote, war ich im Kino mit Freunden und wir sahen einen Film, der mich noch immer berührt. Eine Nacht später quasi und den Vormittag, ein Film, den ich daheim niemals wegen seiner Lauflänge wahrscheinlich ohne Unterbrechung hätte gucken können. Und zwar spreche ich von einem Film namens Magnolia von 1999. Ah, ja. Kennst du den?
Ja, den habe ich im Kino gesehen damals.
Nein! Okay, ja. Wow, die Stimme völlig am Arsch, aber ich muss fragen, wie gefiel dir der Film?
Ja, gut, aber... kennst du Shortcuts von Robert Altman?
Nee.
Den musst du dir im Vergleich anschauen. Da würde ich sagen, der ist ähnlich, aber konsequenter. Also Magnolia habe ich gerne damals im Kino gesehen, aber er hatte so Momente, die nicht ganz so konsequent und radikal waren wie in dem Altman-Film, der ein paar Jahre vorkam, den ich jetzt endlich mal auf Blu-ray kaufen konnte, weil der war lange vergriffen.
Ist der auch von seiner Stimmung her, also für alle, die gerade zuhören und nicht wissen, was Magnolia ist, das ist so ein, also ich würde es beschreiben wirklich als ein tragikomisches Drama, das Vignetten wirft in verschiedene Menschensleben, wow, Grammatik ist einfach wirklich gerade, und eine Geschichte erzählt von Einzelpersonen, deren Leben alle irgendwie zusammenhängen und der als große Eigenschaft hat, finde ich, als Film, so einen wahnsinnigen Stress und ein Gefühl von Dringlichkeit aufzubauen. Und das passiert unter anderem, und ich glaube, das hat mich auch so beschäftigt, indem über ganz lange Sequenzen hinweg im Hintergrund immer der Musik-Soundtrack zu hören ist, von dem Film, der Film-Soundtrack, der eine Stimmung erzeugt, als wäre man kurz davor, irgendeine große Erkenntnis zu haben. Und das wird sogar so doll durchgezogen, dass diese durchgängige Melodie sogar sich in den Szenen über Gespräche legt, über Musik in den Szenen selbst, und das hat mich so angespannt, aber gut angespannt, aber es war krass.
Ja, das, also ich habe den, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, das ist jetzt ja auch 26 Jahre her.
Ja, ja.
Und das, ich meine, es gibt ja, du weißt ja, ich arbeite auch zum Film und ich schreibe jetzt schon seit vielen Jahren an einem Buch zum Horror tatsächlich, zum Horrorfilm, das aber nicht fertig wird, weil ich immer andere Bücher vorher schreibe. Also im direkten Vergleich, die sind zwar verschieden, würde ich dir unbedingt raten, nochmal von Robert Altman Shortcuts anzuschauen. Der ist nicht ganz so narrativiert und nicht ganz so über eine Stimmung gedreht, aber der ist radikaler, was dieses Episodenhafte angeht. Und der ist noch mehr so, dass er diese Schnipsel von Lebensentwürfen nebeneinander stellt. Und Magnolia versöhnt die ja so ein bisschen, der, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist komponierter und Altman fand ich ästhetisch noch spannender. Den hatte ich nämlich irgendwie ein Jahr vorher gesehen. Und den fand ich doch vergleichbar.
Hat sich direkt gelohnt. Ey, vielen Dank. Ich habe auch gerade schon gesehen, Altman von 1994, also ja, nochmal früher. Wahnsinn, ey. Okay, das musste ich kurz loswerden. Also für all die es gehört haben.
Ich habe den auch gern gesehen.
Also Magnolia, wirklich eine Empfehlung. Mein Gott, 3 Stunden, da muss man heute wirklich dein Handy mal in Flugmodus schicken und sich das geben. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich, es ist eine Erfahrung. Okay, jetzt können wir von hier aus mal einbiegen. Jetzt kommen wir schon wieder zu einem Erzeugnis, sage ich mal, aus dieser Welt da draußen, aber ein ganz anderes. Und zwar der Anlass, wie ich dich ja eigentlich kennengelernt habe, mehr oder weniger persönlich, ist ja die Veröffentlichung des Buches. Moment, ich habe es hier gerade immer noch auf meinem Schreibtisch liegen, weil es mich nach wie vor beschäftigt. Computerspiele 50 zentrale Titel, bei dem du ja Mitherausgeber und Autor bist und warst. Und dann dachte ich mir, wenn das schon im Grunde eigentlich so der Aufhänger für unsere gemeinsame Beziehung war, kann ich ja jetzt auch mal quasi beginnen, indem ich frage, rückblickend, jetzt Wochen nachdem dieses Buch erschienen ist, wie zufrieden bist du denn mit der Resonanz da draußen? Mein Eindruck ist, also ist alles immer sehr subjektiv und Bubble getrieben, aber mein Eindruck ist, dieses Buch wurde tatsächlich mehr als viele der wissenschaftlichen Sammelbände in den Jahren davor herumgereicht. Also da waren viele, von vielen Seiten aus gab es Gespräche, Interviews, Unterhaltungen über diesen Titel. Wie zufrieden bist du denn mit der Resonanz?
Ja, also ich, die Verkaufszahlen habe ich übrigens immer noch nicht vom Verlag, aber ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ich bekomme auch leider keine Tantiemen dafür. Ja. Nee, ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Ich kann sagen, dass ich ein Jahr vorher jetzt so ein Digitalitätshandbuch im selben Verlag gemacht hatte, mit auch sehr hochkarätig besetzt. Ich hatte gedacht, das geht vielleicht ein bisschen durch die Decke. Uns haben ja auch, weiß nicht, ob wir das schon in dem Einführungspodcast damals erzählt haben, uns einige Verlage abgesagt für diesen Band. Also ich finde das ganz toll, dass das so breite Rezeptionen erfahren hat. Bin sehr zufrieden damit.
Gibt es eine Besprechung da draußen, die dich ganz besonders gefreut hat, wo du gesagt hast, so Mensch, also dass die Person oder dass dieses Outlet das Buch in den Fokus nimmt, schön.
Also erstmal freue ich mich, hier bei dir im Podcast zu sitzen. Das ist sehr nett.
Diplomat ist sehr gut.
Also die wissenschaftliche Rezensionen haben wir noch nicht bekommen, tatsächlich sozusagen aus der Peer Group. Ich fand jetzt zum Beispiel den Beitrag von Christian Schiffer ganz gut bei der Tagesschau, weil es einfach so hochgehängt ist und im BR, und weil ich den inhaltlich auch ziemlich gut fand, der so, hat er damals die WASD gemacht. Ich kenne ihn auch ganz flüchtig. Und das war kritisch wertschätzend, die fand ich ziemlich gut.
Toll. Gab es auf der anderen Seite, ich muss natürlich fragen, auch einen Kommentar da draußen, der dich geärgert hat, wo du gesagt hast.
Ja, aber das sage ich dir nicht mit offenem Mikro.
Okay, dann lassen wir es an der Stelle mal anonym. Dann möchte ich aber trotzdem fragen, wie geht man denn dann mit sowas um? Das ist jetzt so eine Frage, die wirkt vielleicht uninspiriert, aber sie drängt sich geradezu auf, weil wenn man so viel Zeit, und wir haben ja in diesem anderen Podcast über das Buch selbst schon drüber gesprochen, wie lange dieses Buch euch begleitet hat und ja auch im Kopf euch begleitet hat, also dich und dein Mitherausgeber Rudolf Inders, wie gehst du dann mit sowas um, ganz persönlich als Mensch, wenn dann da draußen ein Kommentar oder wie auch immer erscheint, wo du denkst so, musste das denn jetzt sein? Sehe ich nicht. Was ist hier los?
Also, es ist eine Herausgeberschaft, deswegen kann ich mich davon mehr distanzieren, als wenn es eine Monographie ist, also ein Buch, das ich alleine geschrieben habe, selbst geschrieben habe. Aber da kennt man das Spiel auch schon. Ich habe ja mein sozusagen das Buch, mit dem ich relativ viel Erfolg hatte, war ja 2014 dieses Buch zum Jazz. Und da habe ich sowohl euphorische Besprechungen als auch totale Verrisse für kassiert, auch in großen Zeitungen. Und seitdem ist mir so ein bisschen klar, dass wenn man auch ein bisschen in eine breitere Leserschaft reingeht und nicht nur vom Fachpublikum gesprochen wird, da das zum Spiel gehört, ja. Also irgendwie sind alle Reaktionen, da kann er nicht so richtig was überraschen. Interessant sind natürlich die Reaktionen, wenn es, das ist aber bei diesem Handbuch schwierig, weil es halt auch dezidiert so eine Bestandsaufnahme vielleicht ist oder ein Vorschlag, was im Feld zu sagen. Interessant sind die Rezensionen eigentlich, die sehr kritisch sind, aber einen systematisch wissenschaftlich guten Punkt haben. Das sind eigentlich die fruchtbarsten.
Wegen des Philosophiesbuchs, du sprichst an das Buch, das 2014 erschienen ist, und zwar Philosophie des Jazz, das meintest du, ne?
Ja, genau.
Ja, da sehe ich auch, also ich habe jetzt nur die Webseite eines amerikanischen Großversandhandels vor mir, und da wird in den Rezensionen, also wenn man nur das mal als Ausschnitt nimmt, auch quasi das komplette Stimmungsbild abgebildet, von wirklich hohem Lob bis hin zu Kommentaren, wo ich denke, okay, die haben dich persönlich einfach gefressen, anders kann ich mir das nicht erklären, was da steht.
Es gab auch so, ich meine, es ist halt so, auch in der Wissenschaft, da gibt es auch manchmal Kommentierende, die man durchaus um Ecken dann kennt.
Ja, ja.
Die so ein bisschen unzufrieden sind, dass ein Buch erfolgreich ist oder so, das gibt's halt alles, ja. Aber
du bist ja jetzt selber als Mitherausgeber dieses Buchs ja auch in die Rolle, man könnte ja fast sagen, gedrängt worden, dass du ja auch Leuten Feedback geben musst, die da Artikel beisteuern und so weiter, mit denen auch Texte zu besprechen. Wie würdest du denn deinen persönlichen, ich sag mal, Feedback-Stil beschreiben? Gibt es dann stilistisch das Geräusch? Ein Wehklagen.
Nein,
gibt es da einen stilistischen roten Faden, wo du sagst, okay, daran erkennt man mein Feedback?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den meisten Sammelbänden, die ich herausgebe, das sind ja nicht wenige, oder auch so Handbüchern, da halte ich mich sehr zurück, weil ich Leute einlade für das, was sie können und tun. Ja, und da habe ich auch Leute drin, die durchaus ganz weit weg von meiner Meinung sind und mitunter, muss ich sagen, auch den Standards meines eigenen Schreibens. Aber das ist auch dann nicht so schlimm, weil man lädt die Positionen ein für das, wofür sie sozusagen im Feld stehen, ja. Also mein Feedback-Stil lernt man am ehesten in meinen Seminaren oder im Doktorandenkolloquium kennen. Und da würde ich sagen, der ist in der Sache hart, aber wertschätzend, wenn es gut läuft.
Spannend. Da werden wir hinkommen in die Welt, sage ich mal, der Philosophie, unter anderem vorher, aber habe ich mir gedacht, wir machen einen kleinen Abbieger zu einem anderen Teil deiner Biografie, den ich ja kennenlernen dürfte, ganz kurz in einem Vorgespräch, bevor wir über dieses Computerspielebuch gesprochen haben, und zwar, dass du tatsächlich mal Musik und nicht nur das, sondern Klavier studiert hast. Mhm. Ich habe nochmal nachgesehen, was man so öffentlich da nachlesen kann, wenn ich korrekt hier mir das aufgeschrieben habe, 1998 bis 1999 am Konservatorium von Amsterdam in den Niederlanden. Danach ging es dann ab in die Welt der Philosophie, dazu kommen wir dann, wie gesagt, gleich. Ich muss erstmal da anfangen von all den Instrumenten auf dieser Welt. Und ich möchte in Erinnerung rufen, es gibt auch den Dudelsack als eine der Optionen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wieso das Klavier? Also wie kam das Klavier in dein Leben hinein?
Also ich bin, mein Vater ist Pfarrer in Norddeutschland. Du bist ja in Hamburg gewesen, also ein bisschen eine Stunde nördlich von Hamburg. Und da bin ich mit geistlicher Musik aufgewachsen. Da gibt es auch tatsächlich irgendwo einen Radio-Podcast, ich glaube SWR mit mir, wo ich eine Stunde über Musik sozusagen spreche. Und habe dann schon früh einfach Klavier spielen gelernt. Und habe dann, wie alle Menschen, die früh ein Instrument lernen, weil die Eltern das wollen, erstmal das wieder aufgegeben mit 12. Und habe dann angefangen, E-Bass zu spielen in damals Grunge war angesagt in Grunge-Bands, die wir gegründet hatten da in Norddeutschland, und bin über das Eberspiel irgendwann zum Jazzrock gekommen, den ich entdeckt habe. Also gar nicht durchs Elternhaus, eher mit Freunden zusammen, und habe von da aus irgendwann eine Phase gehabt mit 16 Jahren, wo ich gleich viel am Bass und am Klavier saß und dann doch mich fürs Klavier entschieden habe.
Faszinierend.
Ist das eine Erklärung?
Komplett Grunge, Vorbilder, Alice in Chains, Nirvana, sowas?
Ja, ja, also Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana habe ich damals sehr gerne gehört, auch Pearl Jam, das höre ich heute jetzt nicht mehr so, ehrlich gesagt, aber zum Beispiel Soundgarden finde ich heute noch ganz toll, das ist ja irgendwie eine Rockband eigentlich, und Alice in Chains mache ich auch noch, ja.
Faszinierend. Wir kommen ja beide aus unterschiedlichen Bereichen dieser Welt, du Norddeutschland, ich Süddeutschland, haben aber jetzt diese kleine Gemeinsamkeit jetzt schon, und zwar die Sache mit der Kirche, bei dir ist es Teil der Familie quasi gewesen, bei mir war es Teil des süddeutschen Sozialdrucks, ich musste nämlich ministrieren, das war ganz wichtig, von 12 an ging's los, und deswegen möchte ich mal kurz noch in diese Richtung fragen, hat das jemals für dich, ich sag mal, eine Rolle gespielt in der Hinsicht, was so Zukunftsplanung anging, also hast du dir da manchmal gedacht oder einmal gedacht, ich könnte mir vorstellen, selbst auch in die Fußstapfen quasi des Herrn Vaters zu treten. War das interessant für dich?
Also ich bin tatsächlich Protestantensohn, natürlich naheliegenderweise, notwendigerweise, und in einem sehr liberalen Elternhaus aufgewachsen. Also mein Vater hat in Berlin studiert, in der Zeit der Studierendenproteste und so. Das jetzt nicht, ich kenne ja verschiedene religiöse Milieus auch. Das ist eher ein progressives, linkes Elternhaus in dieser Weise, vielleicht trotz der Religion. Aber die erste Konsequenz war, ich wollte mich dann doch stark davon absetzen. Ich habe mich vor allen Dingen jahrelang, also meine besten Fächer waren, obwohl das nicht meine Leistungskurse in der Schule waren eigentlich Mathe und Physik, und habe mich dann vor allen Dingen ganz lange super interessiert für zeitgenössische Physik, habe auch den Studienort gewählt, weil ich da Philosophie mit diesen Interessen so ein bisschen verbinden konnte, obwohl ich mich letztlich doch für die Germanistik als zweites Fach entschieden habe. Aber die Reaktion war erstmal Abgrenzung. Und im Rückblick muss ich einfach sagen, die Themen, mit denen sich die Philosophie beschäftigt, sind ja doch sind nicht ganz andere Themen als die Theologie, aber sie macht das in einer anderen Weise, ne, in säkulärer Weise.
Also Physik, das finde ich jetzt schon wieder krass. Kannst du vielleicht kurz jemandem wie mir, der Physik, sobald es ging, abgewählt hat, erklären, was da für dich die Faszination ausgemacht hat?
Naja, wenn man mal ganz, ganz schlicht versucht, das zuzuspitzen. Das ist jetzt auch echt biografisch lange her, ne? Aber man kann ja auf die Idee kommen, dass man verwandte Fragen in religiösen Kontexten und in physikalischen Kontexten stellt. Wenn man sich anschaut, die großen Theorien von Einstein und die Versuche, die Quantenmechanik und Relativitätstheorie zu versöhnen, als irgendwie Großtheorien dessen, was es gibt und was die Welt sozusagen zusammenhält, ja. In dieser Weise hat sich ja auch die wissenschaftsgeschichtlich hat sich natürlich die Physik auch beerbt auf eine bestimmte Weise. Projekte, die sich in der mittelalterlichen Philosophie, in der theologischen Praxis finden, ja, und in der Religion finden. Da gibt's schon eine Art von Zusammenhang. Natürlich durchgegangen durch die Aufklärung, Entzauberung, ein ganz anderes Weltbild, aber man kann, und damit beschäftigt sich auch die Philosophie mit grundlegenden Fragen, würde ich sagen. Und da gibt's dann doch eine Kontinuität zu dem, wo ich so aufgewachsen bin, würde ich sagen, obwohl ich es anders mache.
spannend. Ich habe das Gefühl, da werden wir nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn wir dann wirklich in die Welt der Philosophie eintauchen und deine quasi heutige Arbeitswelt. Mhm. Nochmal vorher zurück zu dieser Sache mit der Musik. Wie war denn das Studium dann Ende der 90er quasi in Amsterdam? Wie kann man sich das vorstellen? Ich kenne diese Welt nur aus Horrorfilmen. Es gibt nämlich erstaunlich viele, es gibt erstaunlich viele Horrorfilme, die sich drehen um den Alltag von Musiker, Musikerinnen. Zum Beispiel zuletzt gesehen einen, ich weiß nicht, wie bekannt der ist, einen Film namens Perfection. Da geht es um eine Frau, die zurückkehrt an eine ja, Musik-Privathochschule und dort dann ganz schlimme und grausige Dinge erlebt. Also das ist ein Ort, der viele Menschen schon zu schlimmen Geschichten inspiriert hat. Wie hast du diese Welt kennengelernt?
Für den Film kenne ich nicht, den muss ich mir mal anschauen. Ich kenne aber Michael Haneckes, die Klavierspielerin, und den jüngeren Film Whiplash, den ich tatsächlich für eine Verzeichnung halte, auch der ganzen musikalischen Praxis. Ich habe ja Jazz studiert, nicht klassische Musik, und das ist nochmal ein bisschen anders, weil mein Eindruck in der, sozusagen, wenn du klassisches Klavier studierst, hast du kaum noch Chancen, wenn du älter bist als 18 und da nicht schon 100 Wettbewerbe gewonnen hast. So war es bei mir nicht. Also auch der Jazz lebt natürlich davon, dass man jahrelang sein Instrument richtig viel an dem geübt hat. Aber das ist so ein bisschen, da wird eher darauf geschaut, ob man eine eigene Handschrift hat, auf eine bestimmte Weise sich auch zur Tradition vielleicht verhält, ob da was ist und nicht, ob man, ich karikiere das auch sicherlich jetzt ein bisschen, aber ob man ganz jung ist und sozusagen schon da nur auf technische Perfektion geübt hat. Also das Studium war sehr frustrierend, deswegen habe ich es abgebrochen. Ich habe ja vor in der Schulzeit ein paar Jahre eigentlich nur Klavier gespielt, habe mir dann, als ich 18 war, selbst Entschuldigung schreiben können und eigentlich nur am Flügel gesessen. Das muss man tun, also sonst bestehst du keine Aufnahmeprüfung. Ja, du musst eigentlich faktisch, also ich habe, würde ich sagen, 2 Jahre 7 Stunden am Flügel geübt, wenn ich es konnte. Habe noch in einem Urlaub mit meinen Eltern E-Piano mitgeschleppt vor der Aufnahmeprüfung, um auch da zu üben. Und dann kam ich in dieses Studium und dachte, jetzt endlich kann ich mich musikalisch entwickeln auf eine Weise, dass ich mal zufrieden sein werde mit meinem Spiel. Und was dann passiert ist, du sitzt in dieser total tollen Stadt und sitzt in einer Übelkabine den ganzen Tag. Ja, du sitzt in einer kleinen Kammer mit deinem Instrument und es ist eigentlich genauso wie vorher, nur dass der Ort irgendwie interessant ist und nicht mehr die norddeutsche Provinz, ja. Und da hat für mich nicht funktioniert, als ich 19 Jahre alt war, und deswegen habe ich es dann abgebrochen.
War das, also du sagtest, es war sehr frustrierend. Wie war denn der Druck von außen? Du hast jetzt auch viel, ne, von dem Innendruck quasi berichtet, ne? Wenn man dann selber weiß, okay, ich muss hier üben in meiner Bude, damit ich hier mithalten kann. Wie war denn die Stimmung im Studium selbst? Also wurde man da auch immer wieder dazu angehalten von den, weiß ich nicht, Dozenten, dass sie gesagt haben, du, warum bist du eigentlich hier draußen? Du solltest daheim sein und üben.
Nee, kam von mir. Das war eher mein Krass. Problem. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn ich das ein paar Jahre später angefangen hätte, ich es durchgezogen wäre, heute Musiker, weil in der Musik bekommt man was, was man auch in der Philosophie nicht bekommt. Aber das war eigentlich ein gutes Umfeld. Die Hochschulen in Holland sind auch dafür bekannt, dass die didaktisch so ein bisschen Wert drauf legen und dass sie eher nicht so, sagen wir mal, toxisch gegeneinander arbeiten. Diese Seite gibt es immer in Musik, weil Musik hat eine handwerkliche Seite. Wenn man nicht Komposition studiert oder sowas, oder sehr konzeptuelle Sachen macht, deswegen hat es immer dieses Mechanische, das lag wirklich eher an mir. Und das Jahr, wenn ich dann zurückschaue, ich habe danach ja auch noch viele Jahre in verschiedenen Bands gespielt. Ich habe natürlich in dieser Zeit total viel gelernt, ja. Also irrsinnig viel bei tollen Professoren studiert, Wahnsinns-Workshops gemacht bei bekannten Musikern. Das hat sich nur aus der Innenperspektive nicht so angefühlt. Das war eher, ich war sehr jung, ging in das Studium, habe mir was Bestimmtes erwartet, was irreal war, nämlich gut zu sein. Und es ist wie mit allen Dingen, auch wie mit der Praxis des Schreibens und mit allen möglichen Dingen, dass man natürlich, so trivial das ist, sehen muss, dass das Sachen sind, die in kleinen Schritten stattfinden und die nicht als einfach nur Sprung stattfinden, wo man im Rückblick dann sehen kann, okay, nach einem halben Jahr, ich habe jetzt echt Fortschritte gemacht. Das heißt, irgendwie war ich nicht richtig gebaut für dieses Studium, würde ich fast sagen.
Aber was ich ja richtig faszinierend finde, dass du nach all dieser Zeit und auch diesen vielen frustrierenden Stunden dann für dich selbst offenbar, wenn du von dieser dann darauf folgenden Zeit in den Bands berichtest, nicht dieses Instrument für dich verbrannt hast. Also jetzt im übertragenen Sinne. Das ist ja erstaunlich eigentlich.
Es war auch nicht, also es war derart unzufriedenstellend, dass es halt diese Seite gab, wo ich bestimmte Ansprüche an meine Tätigkeit hatte, ja, die ich aus prinzipiellen Gründen nicht gerecht werden konnte. Die Musik hatte eigentlich mit der Musik gar nicht so viel zu tun. Natürlich ist es auch so, man muss schon echt gern üben. Und was ich jetzt sagen kann, nachdem ich das, ich habe nicht mehr so viel Zeit zu üben und mache auch kaum noch Musik tatsächlich. Habe ein kleines Tonstudio mir zu Hause aufgebaut mit Software und so weiter.
Wow.
das ist dann wirklich nur mal so, wenn Semesterferien sind, habe ich mal eine Woche, wo ich mich wieder ransetze und versuche so in der Woche vielleicht noch 2 Stunden zu üben. Mehr geht aber nicht. Aber das ist überhaupt kein, das ist nur Genuss. Es ist einfach großartig. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich mich gerne jeden Tag 1-2 Stunden ans Instrument setzen und mich in die Musik reinbegeben. Und heute kann ich das total genießen und wertschätzen, diese konzentrierte Tätigkeit.
Ja.
Das war, ist auch manchmal so eine Alterssache, ja, wie man so unterwegs ist im bestimmten Alter, ob das funktioniert als Praxis. Das Studium selber, dass diese Horrorgeschichten sind irgendwie auch nicht fair und nicht wahr. Es gibt diese Seiten, aber das ist eine Sache, also wenn man das, es gibt Leute, die gehen da rein, für die, denen haben nur Freude am Üben, die haben nicht, üben keinen Druck auf sich selber aus und für die funktioniert das total gut.
Spannend. Auf diese Zeit folgte ja dann dieser Sprung in das neue Kapitel, sage ich mal, Studium der, ich habe richtig aufgeschrieben, ich habe die Teile in Handschriften, das ist natürlich super klug, wenn man meine 14. Jahrhundert Krakelgraue mal sehen würde. Also Studium in Gießen, Philosophie, Germanistik und Psychologie, Anfang der 2000er dann, da ist die große Frage natürlich im Raum. Du hast schon angedeutet, das hat dich schon zu Schulzeiten fasziniert, aber nichtsdestotrotz, warum diese Fächer? Das ist ja was, wo eigentlich schon, und ich habe ja selber, ich komme ja auch aus den Kulturwissenschaften, Archäologie studiert, deswegen darf ich das sagen, ohne dass Leute jetzt empört sind, das ist ja was, da ist eigentlich schon die Arbeitslosigkeit, die drohende von Semester 1 an mit im Raum. Wie hast du damals in die Zukunft geschaut?
Naja, ich meine, also das halte ich nicht für richtig natürlich, ne? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, die toxischen CEOs, die gerade die Big Techs in Amerika bespielen, die haben auch in Stanford studiert und stellenweise Geisteswissenschaften. Also ich meine, das kommt drauf an, wenn man, also wo die Arbeitslosigkeit oder die Gefahr da ist, ist natürlich, wenn man eine akademische Karriere machen will. Das ist echt heikel und da muss man Glück haben und unglaublich effizient sein und gut sein, aber auch Glück haben. Alles andere kann man ja machen. Ja, also das da macht man keinen Schaden, wenn man, da macht man sozusagen keinen Knick im Lebenslauf dadurch, dass man einen guten Magisterabschluss hat.
Da möchte ich ganz kurz mich selbst Ehren retten, du hast vollkommen recht. Ich bin da ins Studium gestartet mit der Absicht, da hier akademische Laufbahn anzustreben. Ja. Deswegen die anwesende Arbeitslosigkeit, aber du hast vollkommen recht, da schließe ich mich direkt an. Appell an alle, wenn möglich ist, gerne in so ein kulturwissenschaftliches Studium mal reinschnuppern. Ich finde, was man dort lernt, egal ob man Abschluss mitnimmt oder nicht, das begleitet einen fürs Leben. So, möchte ich kurz sagen, da schließe ich mich dir komplett an. Ja.
Ja, und ich habe auch, also auf deine Frage hin, ich habe dann auch gegrübelt, nachdem mein Lebensplan sozusagen zerstoben war, Musiker zu werden, worauf ich jahrelang zugearbeitet habe, was ich dann mache. Ich wollte erst, tatsächlich hatte ich den im Blick vor allen Dingen Germanistik, weil ich sehr viel und gerne gelesen habe, auch heute dafür auch nicht mehr so viel Zeit habe, aber immer noch Romane lese, so gut es geht, ja, also da irgendwie... Das war mir immer sehr wichtig als Praxis und oder halt Physik zu studieren, weil ich mich dafür irrsinnig interessiert habe. Und mein einer Bruder ist tatsächlich auch, der hat eine Professur für Biochemie, hat ursprünglich auch Physik studiert. Und ich habe mich dann eingeschrieben für Germanistik und zweites Hauptfach Philosophie, weil ich dachte, das interessiert mich auch, was ich da. Ich hatte in der, mein Vater hatte einen Kant im Regal stehen, den habe ich natürlich nicht verstanden und auch nicht riesig versucht zu lesen. Hatte da immer ein bisschen Kontakt, hatte das in der Schule ein Jahr, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dachte, das könnte schon interessant sein. Und dann habe ich leider nach einem Semester, im ersten Semester gemerkt, dass das genau mein Fach ist.
Oh.
Ja, dass es genau das ist, was total funktioniert, was mich interessiert, wo ich aufgehe, wo meine Fähigkeiten vielleicht auch liegen. Ja.
Was für eine Veranstaltung war das, die so einen Eindruck hinterlassen hat? Weißt du das noch? Oder welcher Moment?
Also war gleich von der ersten Sitzung an, von dem Tutor, den ich da kennenlernte, dachte ich, okay, das sind so Leute, wie ich auch ticke. Und dann saß ich in so einer Ringvorlesung. Gießen war natürlich ein kleines Institut und ich habe mich ja, das da im Nachhinein ist das auch verrückt, ja. Ich bin da hingegangen, da waren tatsächlich 2 Freunde von mir, die da studiert hatten, aber ich bin auch hingegangen wegen dieses starken Brückenschlags zu Naturwissenschaften. Ich saß bei Biologen und Physikern auch in Vorlesungen, die Philosophie betrieben haben. Im Nachhinein würde ich sagen, das ist philosophisch alles nicht so doll gewesen, aber das weiß man ja vor dem Studium nicht. Aber zu der Ringvorlesung, wo sich die Professoren und Professoren alle vorgestellt haben und vor allen Dingen am Anfang habe ich viel Wissenschaftstheorie gemacht, also Theorie der Physik und der Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften und antike Philosophie, obwohl ich ja, das habe ich ja schon gesagt, leider kein Altgriechisch kann. Fraglicherweise nur die Fragmente der Übersetzung lesen konnte, anders als du. Aber die eigentlichen Schwerpunkte haben sich dann tatsächlich erst zur Mitte des Studiums raus oder nach 2 Jahren fing ich an, sozusagen auf den Weg zu kommen, vor allen Dingen in die Ästhetik zu gehen und da doch Sachen zu finden, wo ich auch in der Forschung heute sehr aktiv bin.
Spannend. Wie, kannst du das nochmal erklären, wie du dann zu diesem jetzt zum Beispiel rund um die Ästhetik angesiedelten Schwerpunkt dann gekommen bist? Also wie, was ist es, dass du gesagt hast, das ist es?
Das ist ganz einfach. Ich habe immer gedacht, die Philosophen haben keine Ahnung, wenn sie über die künstlerische Praxis sprechen. Mhm. Ich kam ja aus der künstlerischen Praxis. Ja. Deswegen habe ich alles vermieden, was sozusagen Nachdenken über Kunst, das war natürlich ein dummes Vorurteil. Und dann bin ich an meinen Doktorvater geraten, Martin Seel, der dann später, mit dem ich dann nach Frankfurt gegangen bin, ein wichtiger Vertreter der kritischen Theorie, zweite Generation nach Adorno, und saß in der Vorlesung und dachte, das gibt's doch nicht. Hier sitzt jemand, der kann nicht Klavier spielen und spricht darüber besser, als ich es jemals könnte. Und da war ich total baff. Hab da, also, da hatte ein Vorurteil, das radikal widerlegt worden ist von einem Superästhetiker.
Ich glaube, ich habe es begriffen. Gleichzeitig, aber auch nicht.
Weil?
Ich glaube, ich finde das insgesamt als, also ich empfinde dieses ganze Fach als wahnsinnig faszinierend und gleichzeitig fällt es mir immer wieder schwer, da so richtig thematisch auch reinzustoßen. Also ich habe durch mein Studium ja immer wieder auch Kontakt mit den antiken Philosophen gehabt und mir das dann angeguckt und durchgelesen, dachte mir, das ist schon interessant, aber ich merkte in mir nie diesen Moment von, okay, ich glaube, das stellt mein Leben jetzt auf ein neues Bein oder vielleicht sogar zwei. Ich möchte mehr darüber erfahren. Ich habe nie diesen Zugang gefunden und deswegen, ich höre dir zu und verstehe intellektuell, was du sagst, aber emotional merke ich, passiert nichts in mir. Passiert nichts.
Ja, gut. Ich meine, natürlich, man muss auch, das ist auch nicht for everyone, ne?
Ja.
Und das Problem ist schon, fängt bei der Philosophie an, dass man nicht so richtig versteht, was für Arten von Fragen das eigentlich sind.
Ja.
Bevor man reingekommen ist. Und ich meine, dass der erste Zug ist zu sagen, na, die Philosophie stellt zum Beispiel die Frage, was eine Frage überhaupt ist. Da fängt's an, ja. Man hat in den Wissenschaften Meinungen zu Positionen, die lernt man kennen, die sind mehr oder weniger begründet, haben verschiedene Methoden. Und die Philosophie tritt einen Schritt zurück, ist eine Reflexionswissenschaft und fragt, was ist überhaupt eine Methode? Was ist eine Wissenschaft? Da sind wir in der Wissenschaftstheorie, ja. Und natürlich, das ist deswegen, macht man in der Philosophie formale Logik zumindest, zum Beispiel mindestens ein Semester. Das heißt, man hat auch was mit angewandter Mathematik zu tun. Und dann kann man in sehr verschiedene Richtungen gehen. Aber man muss schon Interesse haben an einer auf den ersten Blick sehr abstrakten Art von Frage. Mhm. Ich würde das mal so zuspitzen. Also wenn man, das habe ich auch in ein paar Büchern so artikuliert. Und das kann man eigentlich nur, indem man das vorführt, was wir, glaube ich, hier heute nicht machen können, zeigen, wie das genau funktioniert. Aber der Grundgedanke wäre eigentlich, dass die Philosophie sich mit grundlegenden Begriffen beschäftigt, die uns beschäftigen und ohne die wir uns nicht richtig verstehen können. Von Gerechtigkeit über Erkenntnis bis Handeln, ja. Das würde ich sagen, ist so im Kern vielleicht das, worum es da geht. Also Grundbegriffe, die wir zu einem angemessenen Verständnis dessen, was wir tun und was wir sind, brauchen.
Denkst du denn viel im Alltag? Also die Frage muss ich vielleicht nochmal erklären. Was ich damit meine ist, was mir immer wieder auffällt, wenn man sich durch den Alltag durchbewegt, dann ist man in vielen Automatismen unterwegs. Man weiß, man geht in die E-Mails rein, man liest da Dinge, denkt natürlich drüber nach, aber antwortet, weil man die Antwort schon weiß. Man organisiert Dinge, man bereitet Unterrichtseinheiten vor und so weiter und so fort. Aber wann nimmt man sich schon mal, und das ist das, was ich dich fragen will, die Zeit zu sagen, so, ich lege mir jetzt auf die Couch, ich mache einen Spaziergang, ich gucke aus dem Fenster und denke einfach mal nur nach. Nicht übergeleitet in irgendeine praktische Handlung, sondern einfach nur, ich denke einfach nach. Machst du das viel? Musst du das viel? Ist das hier in deinem Arbeitsplatz?
Also ich würde ja sagen, Nachdenken ist nicht einfach nur Nachdenken, sondern besteht zum Beispiel im Schreiben und im Lesen von Texten vor allen Dingen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
ja.
Und das heißt, es ist nicht so abstrakt, dass man mal einen Einfall hat, sondern es ist halt eine bestimmte Tätigkeit, würde ich sagen, die man üben kann in dieser Weise. Und ich meine, das ist mein tägliches Geschäft. Also mein Alltagsgeschäft besteht natürlich vor allen Dingen in der Lehre und Forschung auf der Professur. Ich schreibe ja auch sehr viel Bücher und ich bin eigentlich, also ehrlich, es gehört auch dazu, dass ich habe nicht ein überrationalisiertes Verhältnis zu meinem Tun oder so ein Blödsinn, ja, sondern mich interessieren Sachen. Das habe ich ja, glaube ich, auch in der kurzen Folge, wo wir über Planescape gesprochen haben. Da muss was sein, was mich besticht, was mich bekommt, was mich interessiert. Aber es ist nicht so, dass ich sozusagen die Lebensform, die ich hier vollziehe, von der Philosophie trennen kann. Es ist schon so, dass ich eigentlich die ganze Zeit in gewisser Weise an Büchern beschäftigt bin im Kopf, die dann irgendwann mal geschrieben sind, einen Weg finden, geschrieben werden müssen. Aber es ist nicht so, dass ich auf der einen Seite hier ein Leben führe und dann nochmal eine Institution fahre und da dann irgendwie lehre. Nee, das ist die Einheit. Es ist ja, das ist der eigentliche Preis für eine wissenschaftliche Laufbahn, wenn man sie ernsthaft betreibt. Man kann es nicht von der Person trennen, ja, die man ist.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an meine eigene Selbstständigkeit, ehrlich gesagt. Die Arbeit, die mich hier umgibt, ist fester Teil meiner Persönlichkeit, meines Alltags. Das ist eine nette Parallele. Nichtsdestotrotz muss ich nochmal danach fragen, gibt es denn nicht, also trotzdem, irgendwie, wie sage ich das, Gedanken, Kopfnüsse, die du gerne so in deiner gedachten Jackentasche mit dir rumträgst und dann denkst, okay, jetzt habe ich hier einen kurzen Leerlauf, die kram ich jetzt mal raus, die Nuss, und denk drüber nach. Auch das fürchte ich, muss ich kurz erklären, in meinem wirren Kopf, was ich damit meine ist, ich habe das. Ich habe so Kopfnüsschen, die ich mir dann immer bereitlege und dann in Momenten, in denen ich Zeit einfach habe, drüber nachdenke. Das reicht von dem klassischen, okay, gibt's den Baum, wenn man ihn nicht hört, wenn er umfällt im Wald, bis hin zu mondäne Dinge wie, okay, angenommen, jetzt will Zombie-Apokalypse ausbrechen, Daniel, bleib bei mir, was wäre im Kühlschrank, wie lange könnte ich damit umgehen, wie sähe mein Plan aus? Das ist im Grunde ja auch das Lösen eines Logikproblems, wie gehe ich mit den Bedingungen um, die ich habe? Hast du sowas auch, so Denkaufgaben, die du rauskramst, wenn du mal Zeit hast?
Ja, Denkaufgaben würde ich das nicht nennen, aber also auch nicht, wenn ich Zeit habe, sondern das sind, ich habe so Melodien, sagen wir mal, die mich begleiten. Zum Beispiel auch dieses Videospielbuch, das Jazzbuch, das sind Sachen, da habe ich einzelne Dinger immer auch beim Spaziergang, haben die mich manchmal erwischt oder beim Sitzen irgendwo, ja. Und dann manchmal dauert das so ein paar Jahre, ehe man so ein Problem gelöst bekommt und auch irgendwie es klickt. Aber das kann ich bei mir nicht so ganz deutlich trennen von der Praxis des Schreibens, dass ich mich hinsetze, weil ich immer glaube, also das ist ja von Heinrich von Kleist, dieser Text, der über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen, dass ich eigentlich nur dann wirklich was verstehe, wenn ich sage, artikuliere, auf den Punkt bringe, ja. Also sonst hat man, das heißt, ich finde, Verstehen hängt stark dran oder Klären von Sachen, dass man es irgendwie artikuliert. Deswegen ist es bei mir so, dass ich das Schreiben brauche, um Sachen zu klären für mich.
Jetzt haben wir ganz viel über die Philosophie gesprochen. Jetzt ist natürlich auch eine große Frage, wie kam jetzt in all das hinein die Welt der Spiele? Ich kenne dieses eine Kapitel aus dem anderen Podcast, Planescape Torment, WG-Situation. Jemand bringt das mit und du sagst, um Gottes Willen, herzlich willkommen in meinem Leben. Kannst du das noch mal ein bisschen ausbreiten und erklären, wie kam denn tatsächlich jetzt die Spiele vielleicht erstmal in dein privates Leben hinein? Wann begann das denn?
Also ich bin ja in den 70ern geboren, Mitte der 70er, und auch im Elternhaus, das nicht sehr Videogames-affin war, gelinde gesagt. Ja, das war so, damit konnten meine Eltern nichts anfangen. Aber natürlich über Freunde kannte man den C64. Und was ich hatte, auch irgendwann C64, dann habe ich mir später einen Amiga, Commodore Amiga gekauft, hatte ein NES, ein Super NES noch. Und dann gab es längere Zeit mal einen Bruch, weil ich tatsächlich nur am Klavier saß. Und hat mir dann irgendwann einen PC, also ich bin einfach damit sozialisiert worden, über die Schule und den Freundeskreis, ja. Und ich habe ja in meinen Forschungstätigkeiten in der Ästhetik habe ich ein Interesse an so ein bisschen scheinbar abseitig liegenden Gegenstandsbereichen, von denen ich gar nicht glaube, dass sie an der Seite liegen. Und das siehst du ja in der Reihe von meinen Büchern. Da geht's um Jazz, da geht's um Design, da geht's um Videogames, da geht's demnächst um Horrorfilme. Also Gegenstände, die so ein bisschen illegitim aussehen. Und meine Projekte sind eigentlich immer, mit diesen Gegenständen ins Zentrum oder ins Herz der Disziplin zu schauen, was sich daran zeigt, wenn man von diesen Gegenständen aus da reinschaut. Deswegen lag das irgendwann für mich nahe, auch noch mal aus der Perspektive meines Fachs darüber weiter nachzudenken, weil die Spiele natürlich sind was mich begleitet hat und woran mich in Teilen immer was fasziniert hat, ja. Viele haben mich gelangweilt, aber ich kenne, das merkt man ja auch, glaube ich, in den anderen Gesprächen, ich kenne natürlich schon ziemlich viele Spiele. Ich habe sehr viele Spiele, ich habe so viel gespielt, spiele heute auch noch viel und habe auch irgendwie echt ein enzyklopädisches Interesse daran. Also habe ich bei allen, beim Film, bei der Musik und bei Videospielen und der Literatur, wenn das sozusagen die vier Leitkünste sind, mit denen ich mich beschäftige, brauche ich eine riesen Enzyklopädie im Kopf, sonst funktioniert's nicht. Ja, und das hat auch was damit zu tun, dass ich mich ernsthaft für die Gegenstände interessiere, dass sie mich irgendwie begeistern und kriegen, ja.
Stand jemals im Raum von all den anderen Plänen, dass du dir gedacht hast, Mensch, ich werde entweder Spieleentwickler oder Redakteur, der über Spiele schreibt? Das ist ja einer der typischen Berufswünsche, die mir hier in dieser Reihe auch Okikult trifft, seit 5 Jahren immer mal wieder begegnen. War das jemals ein Gedanke?
Also ich habe ja für die G damals hin und wieder mal ein paar kleine Texte geschrieben,
ja,
vor 15 Jahren, das war aber ganz kleine Sachen. Nee, aus dem folgenden Grund nicht. Ich habe hadere auch so ein bisschen manchmal mit dem mit den Game Studies, weil ich die zu blind auf zwei Augen finde. Also aus dem einfachen Grunde, ich meine, dass ich, sagen wir mal, dieses Interesse an Spielen nicht hätte, wenn ich nicht auch diese anderen Interessen an anderen Künsten hätte. Ja, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das heißt, ich möchte gerne über Videospiele im Spannungsfeld von Musik, Literatur, von Sachen, die mich da auch interessieren, nachdenken. Und deswegen gucke ich, wäre mir das zu, sagen wir mal, vielleicht einseitig als Blick gewesen. Mhm. Also ich habe tatsächlich die alten Powerplay-Hefte hier noch liegen, als händische Originale im Schrank, und auch die ersten, den ersten Jahrgang GameStar habe ich aufgehoben, steht hier alles im Schrank. Also ich habe das auch gelesen, und es gab auch immer Autoren, die so ein bisschen mit einem breiteren Blick, Anatole Locker zum Beispiel, ne, der ja auch bei uns im Band ist, den habe ich immer sehr gern gelesen, weil der Exkurse in die Literatur gemacht hat und alles Mögliche, ja. Aber der Games-Journalismus, auf eine bestimmte Weise fand ich den auch verstörend, muss ich einfach sagen, weil der doch nahe am Gegenstand am Ende des Tages irgendwie so eine Art von Verkaufsgespräch geführt hat.
Ja, ja, ja. Mittlerweile hat sich das Angebot ja verbreitert, ne? G, hast du selber schon gesagt, Ideen des New Games Journalism, die die Subjektivität in den Vordergrund rücken, Reportagen und so weiter und so fort.
Dafür stehst du ja auch mit deinem Podcast. Das hat sich ja sehr diversifiziert, die letzten, was ist, 10 Jahre das Feld, oder 15 Jahre, genau.
Fühlst du dich da heute als Leser wohler damit? Also mit anderen Worten, liest du regelmäßig oder hörst du regelmäßig so Erzeugnisse rund um die Welt des Spielejournalismus?
Also ich höre, also was ich manchmal, ich habe dich natürlich, kannte ich von The Pod vor allen Dingen vom Hören, da bist du ja auch ständig dabei. Also ich höre schon Gaming-Podcasts, ich höre auch, was höre ich noch, die Spieleveteranen manchmal, weil das halt die Urgesteine sind aus der Powerplay-Zeit, Stay Forever mit den beiden GameStar-Redakteuren. Und was noch? Also ich höre relativ viel, aber halt nicht immer regelmäßig. Das schaffe ich nämlich gar nicht. Mhm. Und ich finde schon, ohne damit sozusagen den Journalismus aus den 80ern schlecht reden zu wollen, das war auch eine Pionierleistung, dieses Medium überhaupt so aufs Tableau zu holen, wo man konnte sich informieren, wie man Last Ninja 2 auf dem C64 durchspielt, ohne die Komplettlösung in der ASM und Powerplay, weil das so unmöglich schwierig war, ja. Ganz alles wichtig und toll. Aber ich finde schon, es gibt, also der Journalismus hat sich dahin entwickelt, dass das Mediumspiel als wichtiges kulturelles Medium, um mal so ganz groß allgemein zu sprechen, ernst genommen wird mittlerweile. Und das finde ich in dieser Weise schon ein Fortschritt.
Gibt es denn dennoch etwas, wenn du dir die Berichterstattung so anguckst, jetzt außerhalb von so besonderen Einschlägen wie eben Sammelbände, die ihr herausgebracht habt, wo du sagst, dir fehlt da etwas, wo du sagst, du würdest dir wünschen, diese Themen, diese Herangehensweisen, davon würdest du dir mehr wünschen oder überhaupt etwas wünschen?
Also mir fehlt manchmal auch doch ein grundsätzliches Nachdenken darüber, was digitale Spiele sind, wie die mit der Realität, in der wir leben, zusammenhängen. Also zum Beispiel gibt es in den Game Studies im Moment das Schlagwort, da gibt es einen großen Konsens darüber, dass Spiele irgendwie politisch sind.
Ja.
Und bei mir, muss ich sagen, als Philosoph würde ich erstmal einen Schritt zurücktreten und versuchen zu überlegen, was man damit überhaupt meint. Mhm. Es gibt die das Problem scheint mir zu sein, dass man zu schnell manchmal glaubt, Sachen verstanden zu haben, von denen ich glaube, dass sie ganz schön schwierig zu verstehen sind. Ja, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Und das wird so diese Art von nicht vergrübeln, aber reflexiver Schleife oder Schritt zurück oder mal überlegen, ob das, was gerade alle denken, wirklich in der Weise verständlich ist und wie man genau das verstehen soll, das sehe ich nicht. Aber das ist auch gar nicht die Aufgabe vom Spielejournalismus. Das ist vielleicht dann die Aufgabe von der Wissenschaft, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber deswegen fühle ich mich der Videospielforschung in so einem philosophischen Feld, das ist schon, was ich gerne lese und unterrichte auch.
Du hast ja, um mal da in dieses Werk von dir reinzuschauen, rund um die Welt der Spiele, auch 2015 so eine Art, ja, ich nenne es einfach mal Grundlagenwerk, die Ästhetik von Computerspielen geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht in Gänze gelesen. Das, was ich gelesen habe, fiel mir gleichzeitig schwer zu verstehen. Es ist in meinen Augen so ein Buch, das einfach schwer zu verstehen ist. Ich finde es schwierig zu begreifen, was du mir da erzählen willst. Deswegen muss ich dich mal so fragen, worum geht's eigentlich in diesem Buch?
Es geht um drei Themen.
Ja.
Was heißt es, ein Videospiel zu definieren? Was unterscheidet Videospiele von anderen Dingen, die es gibt? Was ist die Ästhetik des Videospiels? Worin liegt die? Wo ist die zu finden? Wie unterscheidet die sich vielleicht von anderen Ästhetiken, anderer Medien wie Film, Literatur? Und können Computerspiele Kunst sein? Das sind die drei Themen. Und es ist ein Fachbuch. Deswegen ist es klar, es hat sehr polarisierte Reaktionen hervorgehoben. Es ist ein philosophisches Fachbuch, das sich in philosophische Diskussionen einmischt. Mhm. Aber das ist, würde ich sagen, das sind die drei Kapitel und drei Linien.
Das ist 2015 erschienen, jetzt sind 10 Jahre vergangen. Wenn du dieses Buch, du kennst es ja selber am besten, mal so hältst gegen den Fluss der Zeit, würdest du denken, dass sich in diesen 10 Jahren so viel verändert hat in diesem Medium und drumherum, dass man dieses Buch in Stellen neu schreiben müsste? Oder sagst du, da sind so viele Dinge geschrieben und auch für das Medium festgehalten worden, es bedarf keiner Veränderung?
Also ich habe angefangen, befreiter zu schreiben, auch akademisch, indem ich bestimmte Sachen, die ich aus der Musik gelernt habe, mitgenommen habe in meine neue Praxis. Mhm. Ich habe nie den Anspruch, ein definitives Buch zu einem Thema zu schreiben. Mhm. Ich habe den Anspruch, einen Arbeitsstand zu veröffentlichen, meiner Überlegungen, von dem ich dann doch immer den Eindruck habe, dass das auch andere manchmal interessant finden. Deswegen würde ich das Buch natürlich in Teilen heute anders schreiben. Ich habe es auch noch mal gelesen, selbst gelesen. Wenn man so ein Buch geschrieben hat, guckt man erstmal nicht mehr rein, versucht es zu vergessen. Man hat dann immer Interviews und sowas, aber dann ist das auch so ein langes Ding, das ist wie eine Geburt. Ja. Und dann, genau. Aber ich kann nach wie vor zu dem Buch stehen. Ich finde das kein schlechtes Buch, aber jetzt heute würde ich es anders schreiben.
Ja, ja. Ist das was, was du auch noch als Literatur in deinen Studiengang mit reingibst, den du unterrichtest? Also spielen da überhaupt, also auch bei den Studierenden, Spiele eine Rolle, wenn sie sich dann bei dir in die Kurse reinsetzen?
Ja, also ich unterrichte ja an der Kunstakademie vor allen Dingen Design- und Kunststudierende, aber auch Philosophen und Kunsthistoriker, weil ich mit der Uni kooperiere, sind immer mal welche da. Und die Veranstaltungen, die hochfrequentiert sind, sind nicht Spezialveranstaltungen zur Tugendethik oder zu bestimmten erkenntnistheoretischen Problemen des 18. Jahrhunderts, also Philosophie intern, sondern das sind vor allen Dingen meine Seminare zu Film und Videospielen. Da habe ich so viel Anmeldungen, dass ich immer nicht alle annehmen kann. Und ich unterrichte also tatsächlich mindestens einmal im Jahr ein Seminar zu Film und ein Seminar zu Videospielen.
Kannst du uns da mal so einen Einblick geben in deinen Lehrplan, was du mit den Leuten dann dort behandelst und besprichst?
Also tatsächlich, was ich mache, ist, das ist aber auch für dich nicht ungewohnt, sozusagen aus der Studienzeit, ist entweder klassische Texte zu nehmen und die zu kompilieren, dass wir dann immer einen Text von Schiller lesen über den Spielbegriff, dann einen Text von Gadamer, Huizinga und diese ganzen anthropologischen Spielbegriffe und dann in die jüngere Videospieldiskussion reingehen, von Grant Tavernier ein Kapitel lesen aus seinem Buch The Art of Video Games, von dem jetzt wichtigen und viel diskutierten C.T. Nguyen, Games Agency as Art. Also einfach kompiliere ich entweder oder ich lese einfach auch ein aktuelles Buch, das mir lohnend zu sein scheint, das ich vorher natürlich sichte, um mit den Studierenden dann auch mal ein komplettes zusammenhängendes Argument kennenzulernen. Und ich habe aus dem eigenen Studium so ein bisschen traumatische Erinnerungen an Referate-Seminare, wo die Studierenden eine Stunde sprechen, der Professor schläft zwischendrin ein. Deswegen mache ich keine Referate-Seminare, sondern halte so kurze Einleitungen. Und gerade in diesen Seminaren zu Film und vor allen Dingen auch Spiel bringen, verständigen wir uns meistens darüber, dass sie 1-2 Spiele mitbringen, also nicht selber mitbringen, dass sie das spielen, aber dass sie sozusagen Material zeigen und dass wir ein bisschen an den Gegenständen auch bestimmte Überlegungen verdeutlichen können.
Das ist ja hochinteressant. Was sind denn das so für Spiele, die da immer wieder bei dir landen? Also man würde ja vielleicht den einen oder anderen Titel jetzt erwarten, der besonders populär ist, aber was schleppen denn die Menschen da so an?
Also ganz unterschiedlich. Je nachdem, also das kann ich gar nicht so allgemein jetzt sagen. Da sind auch Spiele bei, die ich nicht kenne. Manchmal sind es auch Casual Games auf dem Handy, wo ich echt nichts kenne, ja. Aber das ist unterschiedlich. Die Klassiker kommen manchmal rein. Ich gebe auch tatsächlich manchmal sowas wie Gamografien raus, wie ich in Filmseminaren Filmlisten rausgebe. Oh. Das sollen auch wieder nicht die Kanons sein, aber es soll sowas sein, von wegen, guckt euch das mal an, das könnte sich lohnen. Davon sollte man einiges kennen. Und darüber verständigen wir uns meistens auch in den ersten Seminarsitzungen dann, dass wir mal überlegen, gemeinsam sammeln, was da auf so eine Liste gehören könnte.
Und um es mal konkreter zu machen, was sind denn dann so für Fragestellungen, die dann plötzlich im Raum stehen, wenn dann Menschen da ihre Spiele mitbringen? Also wie tief gehen denn diese Diskussionen dann?
Also wir machen das ja in Verbindung mit Texten.
Ja.
Das heißt, wir lesen ein Kapitel, wenn wir zum Beispiel ein Kapitel zur Definition des Spielbegriffs bei, was weiß ich, Nuendo oder Sicard lesen. Dann bringen sie Spiele mit, die vielleicht Herausforderungen sind für die Definition oder an denen man das besonders deutlich machen kann. Also so geht das meistens. Das heißt, wir gucken schon mit einem theoretischen Blick auf Spiele. Wir machen keine Fandiskurse. Ich merke natürlich auch manchmal, dass die Seminarteilnehmer in Fans bestimmter Spiele sind. Das ist auch völlig okay. Aber eigentlich schauen wir auf die, dass sich bestimmte Fragen von, wie gesagt, was ist ein Spiel? Worin besteht die Ästhetik des Spiels im Spannungsfeld anderer Medienkünste? Wie ist das Verhältnis von Programmcode und Spielen und solche komplizierten theoretischen Fragen? Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das sind eher theoretische Fragen, die aber so ein bisschen auch am Material den Blick schulen, weil ich ja, das hoffe ich, merkt man ja auch in meinen Texten, auch wenn wir sprechen, glaube, man kann über ästhetische Fragen nicht sprechen, ohne aus einer Tiefe sozusagen der Erfahrung mit diesen Gegenständen zu sprechen. Ich habe Seminare oder Tagungen erlebt, wo Leute über Videospielvorträge hatten, die nie ein Spiel gespielt haben. Das geht halt einfach nicht. Punkt.
Wobei du ja vorhin erzählt hast von dem Dozenten, der übers Klavier gesprochen hat, ohne selbst jemals Klavier gespielt zu haben.
Ja, das ist was anderes. Du musst ja selber nicht Künstler sein, um über Kunst zu sprechen. Du musst aber viel Kunst gesehen haben und viel Musik gehört haben. Du musst ja nicht ein Produzent sein. Du hast natürlich besonderes Wissen, wenn du Klavier spielen kannst. Dann kann ich, wenn ich Musik höre, kann ich harmonische Zusammenhänge hören. Das kann nicht Musiker vielleicht nicht. Ja. Aber ich bin auch jemand, der eine, also es wäre ja total katastrophal, wenn nur ein Musiker über den Wert der Musik sprechen könnte.
Ja, ja.
Was mein damaliger, mein Chef sozusagen, was der halt konnte, war, aus einer Fülle der Erfahrung von Musik sehr sinnvolle Sachen dazu zu sagen und sehr verbindende Sachen dazu zu sagen.
Ich kann mir auch vorstellen, bei so einer Veranstaltung, wie du sie gerade beschrieben hast, Menschen bringen da ihre Spiele mit und möchten dann auch Hand in Hand mit den Texten, die ihr gerade behandelt, Diskussionen führen und drüber nachdenken laut, dass es da auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, die da drin sitzen und sich denken, okay, ich habe hier irgendwie was anderes erwartet. Ich kann mir das zumindest vorstellen, weil es klingt erstmal so verlockend nach außen hin, die Beschreibung deines Seminars, und dann kann ich mir vorstellen, dass manche Menschen denken, oh wow, wir gehen so tief in die Philosophie, nein, ich vielleicht komme ich gar nicht mehr. Erlebst du sowas oder ist diese Absprungrate eher gering?
Die ist gering. Also es ist natürlich, wenn, dann eher aus Zeitgründen oder weil andere Sachen, also ich lasse das ja auch immer evaluieren und die Evaluierungen sind insgesamt immer sehr erfreulich. Natürlich gibt es immer ein, zwei Leute, bei denen das so ist, ja. Aber es ist eigentlich schon relativ klar kommuniziert, was ich da tue, vom Ankündigungstext bis zur Durchführung. Und was mir aber auch wichtig ist, weil ich das selber als Seminarteilnehmer wichtig fand, ich deckel die Diskussionen nicht total. Das heißt, wenn ich als Dozent da sitze, ist das so ein bisschen, die Analogie hat natürlich ihre Grenzen, aber wie eine Performance-Situation in der Musik. Man geht mit was rein, hat Material, weiß auch genau, das muss unbedingt heute rüberkommen in dieser Sitzung, darüber sollten wir gesprochen haben. Dieses Argument muss jeder verstanden haben. Aber was dann im Detail passiert, ist nicht immer kalkulierbar. Und deswegen sind die Sitzungen für mich auch interessant und ich lerne auch viel auf dem Weg. Ja, das heißt, ich lasse das auch mal laufen. Und deswegen ist es meinem Eindruck nach so, was ich auch in die Evaluierung zurückkriege, ist das schon so, dass das ganz gut funktioniert.
Spannend. Da würde ich von hier aus gerne noch mal kurz auf deine private Festplatte kommen und was du da so an Spielen installiert hast. Es entsteht ja so ein ganz besonderer Eindruck, wenn du so davon erzählst. Und du hast schon erzählt, großes Interesse an enzyklopädischer Auseinandersetzung mit der Spielegeschichte. Also sich anzugucken, okay, welche sind denn die bekannten Titel, die möchte ich mir anschauen, die möchte ich spielen, die möchte verstehen, in welchem historischen Kontext die eingebettet sind. Hast du aber auch Zeit und Raum und Lust auf, in Anführungszeichen, dumme Spiele, wo du sagst, okay, heute Abend, weißt du, spiele ich einfach mal FIFA oder irgendetwas anderes, was weniger zu feingeistigen Gedanken einlädt. Hast du dafür auch was übrig?
Also ich würde ja nicht dumm nennen. Also so wie eine Komödie.
Ja, ist doch nicht,
ja, genau.
Die Frage.
Also ja, ja. Weil die Komödie kann ja auch total blendend sein. Nee, also die Intelligenz eines Spiels liegt ja für mich nicht darin, ob die irgendwie philosophisch relevant ist, sondern das Nachdenken besteht dann darin zu sagen, was da eigentlich der intelligente oder spannend dran war. Ich überlege gerade mal, also das ist aber auch kein dummes Spiel. Ich habe gerade heute gesehen, naja, was heißt, also ich spiele manchmal, was ich immer wieder spiele, sind diese Jagged Alliance-Spiele.
Oh.
Da habe ich ein besonderes Verhältnis zu. Die spiele ich auch manchmal so einfach zur Entspannung. Die kenne ich auswendig. Das ist so ein bisschen mechanisch dann.
Zur Entspannung, diese knüppelharten mit Söldnern rein und hoffentlich mit allen Söldnern wieder raus einsetzen.
Ja, die kenne ich halt so gut. Die kenne ich spielmechanisch so gut, weil ich die so viele Jahre intensiv gespielt habe. Ich war auch bei Jörg jetzt zum Lübel im Podcast zum dritten Teil. Da auch die alten aus den 90ern noch. Ich überlege, ich spiele auch gerne mal, was weiß ich. Ja, also ich spiele nicht nur sozusagen so, dass ich da sitze und daraus ein Buch machen möchte. Ich spiele, weil mir das Spaß macht und das können verschiedene Sachen sein. Es können Sachen sein, die mich begeistern, einfach weil die als Spiele so anregend und spannend sind und so intelligent sind. Es können aber auch Sachen sein, die einfach, die sich, jetzt spiele ich gerade Bonanza, Donkey Kong Bonanza auf der Switch 2 zum Beispiel.
Ja.
Hast du das auch schon gespielt?
Ich habe es von außen betrachtet und ausgerechnet, das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich denke, nee, da habe ich kein Interesse. Ich glaube, es gibt mir nicht die Art von Unterhaltung und Spiel und Spaß und Nachdenkkram, der mich stimulieren würde. Ich lasse es. Ich glaube, ich möchte es gar nicht spielen.
Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich dieses Spiel liebe.
Echt?
Es ist so grandios, ja. Wenn man diese ein bisschen anarchischen, verrückten, verdrehten Sachen, die Nintendo drin hat, die sind irgendwie slick, aber auch immer völlig off auf eine bestimmte Weise. Von den sprechenden Äpfeln in Banjo-Kazooie, das war Rare damals für Nintendo, über irgendwelche komischen Viecher bei Mario und jetzt gerade meine Kinder spielen das auch hier. Und das ist, ich muss mal sagen, dieses Jahr ist es, glaube ich, das Spiel, das mich am meisten so bindet tatsächlich. Ich habe immer keine Zeit für und mache dann die Spiele aus, aber das Ding habe ich auch abends noch mal angemacht. Ja, das spiele ich tatsächlich im Moment. Und das ist ja so ein Spiel, wo man sagen würde, das lebt von der Genialität dieser Spielmechanik, ja, und dem Game Design, würde ich sagen. Da kommst du aber nicht auf die Idee, da irgendwie einen philosophischen Text rauszuschreiben. Du kommst aber auf die Idee zu sagen, dass es vielleicht ein tolles Spiel ist mit Blick auf Fragen des Game Designs und der Verrücktheit der Gestaltung und all dieser Sachen, ja.
Ja, das ist ganz faszinierend. Ich habe so eine Art Donkey Kong-Spiel quasi, wenn du dieses Verrückte und Durchgedrehte da als Eigenschaft hervorhebst. Und zwar, ich bin hängen geblieben in der gleichen Zeit am Oeuvre von 616 Games. Das ist ein Solo-Entwickler namens Raphael Braza. Bin zufällig auf seine Arbeit gestoßen. Der hat sich spezialisiert auf wirklich Trash-Horror-Spiele, die inspiriert sind von 80er-Jahre-Popkultur, von PlayStation 1 und PlayStation 2-Grafik, von VHS-Grafikfiltern. Und der macht dann so Spiele wie zum Beispiel Mold, in dem es darum geht, dass man sich in einem alten Haus vor einem ständig wachsenden Schimmelpilz verstecken muss und dieser Schimmelpilz kann irgendwann Schusswaffen benutzen und läuft dann so rum und sucht nach einem. Es gibt aber auch Oktologie, also sind 8 Spiele, die sich alle drehen um den Titel Poopkiller, der Inhalt aus dem Klo rauskommt, fliegen lernt und versucht dir ins Gesicht zu fliegen und du musst ausweichen. Alles inszeniert als Horrorspiel und das ohne Witz, ich finde das hochfaszinierend.
Das muss ich mir mal anschauen, das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Vielen Dank, ja.
Ich schicke dir dann gerne den Anschluss, den Link, die Präsentation, gerne. Die Inszenierung und mit welcher Ernsthaftigkeit das auch erzählt wird, das ist mein Donkey Kong Bonanza. Da sitzt die da vorne und denkt mir, das ist so abstrus, das ist ja faszinierend.
Ja, obwohl ich meine, es gibt ja auch, ich finde in guten Momenten bei Pixar oder Disney, in älteren Disney-Filmen gibt's ja dieses anarchische Moment und das hat Disney manchmal auch, obwohl die so familienfreundlich sind. Ich habe Donkey Kong Bonanza, jetzt bin ich in einer Welt, ist relativ weit schon, wo man so durch Essenslandschaften läuft und dann liegt Salz und Frittierfett, das man nicht berühren darf. Und da fängt es schon an, dass man so denkt, was spiele ich hier? Und jetzt dann hüpft man auf so Burgerschalter und setzt einen riesen Hamburger zusammen. Da habe ich es dann gestern ausgemacht. Nicht, weil es schlecht war, sondern es ist einfach, es hat eine irrsinnige, verspielte, verrückte Energie und es ist zu Recht so erfolgreich, glaube ich, gerade besprochen. Es ist einfach ein tolles Spiel. Und übrigens Horror-Games, ich habe gerade heute das, was mich hochgradig fasziniert, die Ankündigung von Hellraiser gesehen. Oh, hast du das mitbekommen?
Nee.
Also ich bin ein großer Freund vom allerersten Clive Barker-Spiel Undying, das ich wirklich sehr liebe. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, überhaupt nicht. Der ganze Hellraiser-Welt, ich weiß, das ist ja auch ein Film, den ich gerne mal sehen möchte, aber immer noch nicht gesehen habe.
Ja, es ist ein unangenehmer Film, aber es lohnt sich. Und übrigens, dass wir auch was du dir nochmal anschauen könntest, dieses von 2001 mit der Unreal Engine, hat Clive Barker eine Art von spielbarem Edgar Allan Poe für mich eigentlich gemacht mit dem Undying. Ich fand das unglaublich unangenehm, dieses Spiel, auf eine tolle Weise. Und dann hat er dieses Jericho gemacht, was ich auch interessant fand, aber ein bisschen schwächer. Und jetzt ist er beteiligt an, ich glaube, wie heißt das, Return oder sowas? Ich weiß gar nicht, ich habe das heute hier gefunden.
Revival, Clive Barker's Hellraiser Revival, ja.
Und da ist Doug Radley, der Schauspieler, wieder dabei. Und da dachte ich, das ist jetzt nochmal ein Horrorspiel, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn das erscheint. Apropos Horror jetzt. Heute eine Ankündigung, die mich sehr interessiert hat.
Spannend. Ja, das ist wirklich aufregend. Und da kommen wir quasi in einem großen Zirkelschluss wieder zum Beginn unseres Gesprächs zu Magnolia, wonach ich immer noch suche. Vielleicht habe ich auch ein passendes Spiel schon mal gespielt und dann wieder vergessen. Aber ich glaube nicht, ein Spiel, das mir ein ähnliches Gefühl gibt wie dieser Magnolia-Film. Der hat mich, wie gesagt, nach wie vor beeindruckt und begeistert. Ich suche gerade, also jetzt gerade seit Stunden, seit ich wieder wach bin quasi und diesen Kinofilm verarbeitet habe, nach einem Spielerlebnis, das mir das auch nochmal bieten kann. Wenn dir da was noch spontan aus der Hüfte raus einfällt, nehme ich dankbar an.
Also das hatten wir im letzten Podcast ja auch schon. Ich glaube, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Spiel und Film, aber ich würde sagen, Planescape hat einen ähnlichen, also hat was, womit man auch nicht fertig wird. Ich würde auch sagen, die alten Looking Glass Spiele, Thief und System Shock haben das auf eine bestimmte Weise. Hast du die Thief mal gespielt, die ersten beiden?
Die stehen ganz oben auf der Nachholliste. Ich sag,
also, wenn dich bei Blade Runner, beim ersten Blade Runner, kriegt wie das Sounddesign, der Soundtrack von Vangelis und diese völlig verrückte kosmopolite Stadt, irgendwie da, dass da irgendwas verrückt, verdreht und unverständlich dran ist, dann stelle ich mal beim Thief in Achter auf das Sounddesign, da kippst du vom Stuhl. Ja, es ist einfach, obwohl trotz dieser Krümelgrafik, das, und dann habe ich mir natürlich, ich habe auch damals relativ viel über Bioshock geschrieben, dass ich auch auf eine Weise sehr ambitioniert fand und interessant fand. Also es gibt so Seiten in Spielen, die das auch können, würde ich sagen. Aber das, da muss man sich dann drüber unterhalten, ja, welche das vielleicht sein können. Und das wären so ein paar Titel, wo ich glaube, dass da was zu holen ist. Es sind auf jeden Fall nicht Spiele, wo ich eher Probleme mit hatte und auch einen ziemlich scharfen Aufsatz geschrieben habe, war Braid. Das kennst du wahrscheinlich, ne?
Ja, na klar, ja. Krass.
Also ich finde, das ist ein gutes Spiel, aber das Spiel möchte besonders arty sein.
Ja.
Und jetzt guck dir mal bitte an, was ich glaube, wer hatte noch mal Loom programmiert? Weißt du das aus dem Kopf?
Oh, Moriarty?
Hatte mal bei LucasArts. Ich guck mal kurz. Da gibt's nämlich eine Anekdote. Ja,
Brian Moriarty.
Ja, genau. Der war mal von einem Kollegen, hat mir das erzählt, da bin ich drauf gestoßen für diesen Aufsatz damals, den ich schrieb. Der hat sich mal angeschaut, wie das mit einem Kunstcharakter von Videospielen ist und hat einen ganz kritischen, sozusagen Verriss dieses Gedankens geschrieben. Und da, ich würde sagen, wenn man diese Art von, ob Magnolia jetzt der einschlägigste Film ist, aber wenn man das, worum es dir geht, eigentlich eine bestimmte Art von Sache, die man mitnimmt, weil da doch was, eine ernste Auseinandersetzung stattfindet, ja, in der ästhetischen Gestalt, da ist irgendwie interessant, dass ausgerechnet jemand, der Loom und damit ein Spiel, das sehr arty sein wollte, geschrieben hat, sehr skeptisch war, ob den meisten Videospielen, die das auf dem Kopf tragen, gelingt. Und ich würde sagen, Braid, es hat mit Kunst halt nichts zu tun. Es reicht halt nicht, ein cleveres Jump'n'Run zu machen und das mit Streicherklängen und Pastellfarben zu unterlegen. Das ist das, was mich an diesem Spiel gestört hat. Nicht, dass das Spiel nicht gut war. Ich habe das gerne gespielt, aber diesen arty-Charakter. Mm-hmm. Kannst du mir folgen, ne? Mm-hmm. Und den findet man eher an so, manchmal an Randzonen, an Sachen, wo man es nicht erwartet vielleicht. Den kann man, glaube ich, nicht in einer Art von kanonisierten Gegenständen finden. Aber das kann man auch in keiner Kunst. Das ist ja beim Film auch so. Die Sachen, die da als besonders wichtige Kunstfilme dastehen, sind nicht immer die interessantesten Filme.
Da habe ich abschließend noch einen Titel für dich, der dir, glaube ich, gut gefallen könnte, wenn du ihn nicht schon kennst, und zwar The Case of the Golden Idol. Kennst du das?
Nee, tatsächlich nicht.
Fantastisch. Da tue ich dir jetzt noch was Gutes zum Abschied. Das ist eine Art Rätselspiel, sage ich mal, das sich bewegt über verschiedene Bildschirme hinweg. Und dieses Spiel macht einige Dinge auf eine ganz interessante, fast schon provokante Art und Weise. Und zwar funktioniert das zum Beispiel so, dass du dann die Aufgabe hast, zu verstehen, was ist in dieser Szene eigentlich wenige Sekunden passiert, bevor du diese Szene quasi als Beobachter betreten hast. Und dafür arbeitest du dich durch verschiedene, wie in so einem Point-and-Click-Adventure, Bildschirme, die irgendwelche Szenen zeigen. Und manche davon sind auch super dramatisch, aber für Ewigkeiten in diesem Standbild verhalten. Also es gibt einen Level, der dreht sich um eine Person, die sich spontan in Brand gesetzt hat. Und dann steht die in diesem Bildschirm herum, alles inszeniert mit so einer paintartigen Grafik und brennt. Aber du sitzt als Beobachter davor und denkst dir, okay, was ist hier eigentlich passiert? Und dann entsteht dieser Kontrast zwischen dieser dramatischen Einzelszene, aber auch dem Charakter dieses Rätselspiels, das dir ja Zeit lässt, zu verstehen, was du hier eigentlich machen musst. Und das ist so faszinierend. Und das hat übrigens auch diesen Magnolia-Effekt des zusammenhängenden Soundtracks. Da gibt es im Hintergrund immer so eine angespannte Melodie, die dir dieses Gefühl gibt, du bist kurz davor, die Lösung zum Rätsel gefunden zu haben. Aber das zieht sich über Minuten, vielleicht sogar eine Viertelstunde hinweg. Und es ist so faszinierend. Also wirklich, Case of the Golden Idol, Herzensempfehlung.
Danke. Aber bei Magnolia war es ja nicht nur der Soundtrack.
Nicht nur, auch, ne? Aber der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, aber singen die mich auch noch am Ende?
Ja, ja, es gibt eine
das
Art
war mir zu hart.
Szene. Ja, also, ja.
Genau, deswegen guck dir mal, das passt dann mit dem Soundtrack nicht. Meine Empfehlung ist, guck dir Robert Altman Shortcuts an. Für mich einer der besten Filme der 90er.
Fantastisch. Wir gehen ja mit dickeren Filmlisten raus als vorher. Klüger und weiser, vielen Dank. Du, ich bin ganz froh, dass wir das geschafft haben. Wir hören uns ja nicht zum letzten Mal, ne? Wenn es jetzt mit unserer Reise in die Welt von Planescape Torment losgeht, sind wir ja wieder zu hören. Aber jetzt erstmal für den Moment vielen, vielen Dank, dass du uns alle mitgenommen hast in deine Vergangenheit, in einen Philosophieunterricht und so weiter und so fort. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank.
Danke dir. Ich auch.
Beide haben es genossen. Ich hoffe, ihr tausenden Menschen da draußen ebenso. Wenn dem so war, dann denkt doch gern mal über eine positive Bewertung nach bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Das kostet euch nie mal eine Minute, aber ist wahnsinnig toll, nicht nur für meine Glückseligkeit, sondern auch, dass Menschen dank der Magie des göttlichen Algorithmus diesen Podcast dann auch entdecken können. Außerdem nochmal der Hinweis, wenn ihr noch mehr von unserer und meiner Arbeit hören wollt, dann könnt ihr ein Abo abschließen. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Über Steady läuft das, easy anzumelden, kann man jederzeit auch wieder kündigen. Und dann schaltet ihr den kompletten Podcast-Katalog frei, der nur so trieft vor experimentierfreudigen, schönen, modernen Spielkultur-Besprechungsformaten. Toll. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit, liebe Leute. Passt auf euch auf, genießt die kommenden Tage und auch die vergangenen rückwärtsgewandt. Wir hören uns wieder am Sonntag oder, wenn ihr Supporter seid, am Dienstag und Freitag, denn dann erscheinen wie gewohnt neue Folgen. Tschüss.